Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge zusammen mit dem vergnügten Pater Karl Wallner, wie ich gerade sehe. Das ist sehr gut als Start in diese Sendung. Ich darf dich ganz herzlich begrüßen wieder, dass du wieder mit dabei bist. Wir beginnen heute, Pater Karl, mit einem Blick auf die Anfänge des Mönchtums. Du bist ja Mönch, hoffentlich mit höchster Freude, mit allerhöchster Freude. Begonnen hatte das Ganze so im 3. Jahrhundert, zumindest ist es die allgemeine Sicht, mit den Eremiten, die sich am Oberlauf des Nils niedergelassen haben in der thebäischen Wüste. Und dann kam dieser heilige Pachomius, also ein bekannter Einsiedler und Eremit, damals war er der heilige Antonius, aber der heilige Pachomius, gestorben 346, er hat dann mehrere Einsiedler zusammengeführt zu einem gemeinschaftlichen Leben. Und er gilt deshalb als der Vater des Klosterlebens. Und dann kam der heilige Basilius der Große, gestorben 379. Der hat diesen Klöstern eine feste Regel gegeben. Und er gilt im Orient als der Vater des morgenländischen Mönchtums. Und jetzt sind wir ganz wieder bei deiner Gemeinschaft. Der heilige Benedikt von Nursia, gestorben 547. Er wird dann der Vater des abendländischen Mönchtums.
Genau. Also, darf ich bei mir anfangen? Also, ich habe nämlich tonnenweise, ich bin Zisterzienser von Heiligenkreuz. Wir Zisterzienser sind eine Reform der Benediktiner. Wir leben nach der Benediktsregel. Unser Habit ist etwas attraktiver. Die Benediktiner sind nur schwarz. Wir sind schwarz-weiß. Macht schlank, ja. Und ist eine Farbe, die sich oft in Gottes Natur findet. Bei Störchen, bei Pandabären, bei Orcas, bei Zebras und so weiter. Pinguine auch noch. Also, auf jeden Fall, wir sind Zisterzienser. Entschuldigung. Ja. Und ich habe, mein Kloster ist noch dazu 1133 gegründet. Heiligenkreuz ist auch mit über 100 Mönchen die größte Kloster, benediktinisch-zisterzienserisches Kloster in ganz Europa mittlerweile, durch die vielen wunderbaren Berufungen. Ja, also losgehen tut das Ganze im 4. Jahrhundert, das ist sehr wichtig. Mönchtum beginnt im 4. Jahrhundert. Warum? Man hatte 300 Jahre Christenverfolgung, eine sehr blutige Zeit unter Decius, Diokletian, viele, viele Märtyrer. Und dann gibt Kaiser Konstantin 313 die Freiheit. Das Christentum entwickelt sich sehr schnell. Ja. Es werden dann auch in Massen plötzlich Kinder getauft. Vorher waren es vorwiegend Erwachsene. Man musste sich entscheiden. Christ werden bedeutete Nachteile. Und plötzlich eben ist es anders. Also es gehört, die Kaiser fördern das Christentum. Was dadurch natürlich eintritt, ist Dekadenz. Also die Glaubensstärke lässt nach, es gehört zur guten Mode, man kann kaiserlicher Beamter dann Ende des 4. Jahrhunderts nur mehr werden, wenn man getaufter Christ ist. Also das heißt, die Qualität lässt nach mit der Quantität, die hier eintritt, hat Vorteile, Nachteile und in dieser Zeit beruft dann der liebe Gott erste experimentierfreudige Menschen, in einer besonderen Weise zu leben, nämlich ehelos in der Wüste. Das geht in Syrien los, da lassen sich Leute anketten, um dort angekettet zu leben oder setzen sich auf Säulen, wo sie dann so 3 Quadratmeter haben, wo sie dann oben leben oder eben gehen in die Einsiedeleien in der Wüste in Ägypten. Der heilige Antonius ist der berühmteste und wichtigste. Der lebt noch als Einsiedler, wird uralt, 104 Jahre. Und der Pachomius ist der Erste, der so eine Art Kaserne gründet für solche Einsiedler. Also in einer pachomianischen Kloster würde ich nicht gerne leben, weil es war wirklich Kaserne von früh bis spät. Gebet, Arbeit, Körbe flechten und so weiter. Also das ist so eine Experimentierzeit. Und dann kommt eben, dann kommt diese Begeisterung für das Mönchtum, schwappt dann über Rom, durch den heiligen Athanasius, der in Trier war, der nimmt die Lebensbeschreibung des heiligen Antonius mit, die er verfasst hat. Das ist ein Abenteuerroman und wie der Antonius gegen die Dämonen in der Wüste kämpft, gegen Versuchungen, da erscheinen ihm attraktive Frauen, ja, und da kommen eben die Schweine, die ihn quälen, deshalb also als Dämonen. Und das ist ein Erfolgsroman, das Leben des heiligen Antonius. Und das zündet dann auch, also man kann sagen, durch dieses Buch zündet dann die Idee des Mönchtums auch in Europa. Und die Folge ist, dass dann bereits im 5. Jahrhundert Mönchskolonien entstehen. Und es ist eine Experimentierphase. Auch unser heiliger Benedikt, nicht der zuerst in Rom studiert, dann wird er Einsiedler, dann sucht er, dann wohnt er in einer Höhle, dann kommt er zu einer losen Gemeinschaft, dann ist er denen zu streng, dann wollen sie ihn umbringen. Und am Schluss endet er dann 529 beim Apollo-Tempel, dem heutigen Monte Cassino, und gründet dort also dieses Urkloster des benediktinischen Mönchtums. Und dann verbreitet sich das Ganze also sukzessiv. Also eigentlich, also ohne diese ägyptischen Mönche hätte es kein Ordensleben als solches gegeben. Die Frauen ziehen dann natürlich auch mit und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr brodelnde Zeit. Und zum Schluss, ich möchte darauf aufmerksam machen, nur die katholische Kirche hat Orden. Nicht die Orthodoxie, nicht die Altorientalen, die Mönchtum. Aber wir haben Orden, weil es eben verschiedene Formen des Miteinanderlebens, des Gottdienens jetzt eben gibt. Und eine der stärksten und ältesten Formen ist eben das benediktinische Mönchtum.
Also wenn wir jetzt über Benediktiner reden, dann reden wir auch über Benediktinerinnen, ganz klar. Wenn wir über Ordensmänner reden, reden wir auch über Ordensfrauen und so weiter. Das Wort Kloster kommt ja von Claustrum, fest umschlossener Bereich. Die Idee ist ja hohe Mauern. Die Idee ist ja ursprünglich, das ist ein Ort der inneren Sammlung, ein Ort des Gebetes, ein Ort der Liturgie, wo sich die Mönche auf die Wiederkunft Christi vorbereiten. Ich glaube, da ist sich das östliche Mönchtum und das westliche Mönchtum einig. Der heilige Benedikt bringt ja dann dieses Prinzip ora et labora et lege, also bete und arbeite und lies. Und die Symbole sind ja Kreuz, Buch und Pflug. Also das westliche Mönchtum geht da offensichtlich eine gewisse andere Richtung, oder verstehe ich das falsch?
Na, das ist ganz richtig. Also der liebe Gott hat einen großen Tiergarten, muss man sagen. Ja? Und die Art und Weise, wie man ihm jetzt eben dient in dieser speziellen Lebensform, des Miteinander beten, des Miteinander aufeinander hören, des Miteinander arbeiten und so weiter, die sind eben verschieden. Der heilige Benedikt hatte schon verschiedene Vorlagen. Er hat selber, wie ich gesagt habe, experimentiert als Einsiedler und so weiter. Nicht, hat auch gesehen, wie es nicht geht. Er wird ja immer dargestellt mit einem Becher, der zersprungen ist und aus dem eine Schlange kommt. Der Becher steht auf einem Buch, weil dann in seinen Klöstern das Wissen der Antike weitergegeben wird. Und dieser Becher, der geht auf ein Ereignis zurück. Er wurde von einer losen Gemeinschaft von Mönchen gebeten in Vicovaro, dass er sie leitet, und er war zu streng. Ja? Er war zu streng und die wollten ihn dann umbringen mit einem vergifteten Becher Wein, und er segnet den vor, dann zerspringt der Becher. Also ein Zeichen für misslungenes Gemeinschaftsleben. Ja? Und jeder, der vielleicht, schauen jetzt Ordensfrauen, Ordensmänner zu, jeder weiß, wie schnell eine Gemeinschaft auch unter Vergiftung leiden kann. Ja? Also das ist wirklich etwas. Deshalb muss sie ganz auf Gott fokussiert sein. Ihr kennt das aus den Familien auch. Ja? Also auch die frömmsten Familien gibt es Streitereien und so weiter. Und dieses Miteinander auf Gott hin ist noch dazu in besonderer Weise Versuchungen ausgesetzt. Ehrsucht, Streitsucht und so weiter. Und so. Auf jeden Fall, der heilige Benedikt hat verschiedene Regelvorlagen. Es gibt eine Regel des Meisters und er macht dann etwas daraus, das sehr klug ist. Ja? Also zum Beispiel, man sieht das, Entschuldigung, das zu bringen, das ist ein bisschen lustig jetzt. Ich hoffe, dass es für euch auch lustig ist. Also wo er zum Beispiel über den Wein schreibt, ne? Da schreibt er, Wein ist überhaupt nichts für Mönche. Ja, also dann schreibt er, weil man es den Mönchen unserer Zeit so schlecht beibringen kann. Ja, deshalb erlauben wir eine Hemina Wein pro Tag pro Mönch. Inzwischen hat man dieses Maß gefunden, es ist ein verlorenes, antikes Maß, aber über Jahrhunderte hat man nicht gewusst, wie viel eine Hemina ist. Ja, also das war ein Begriff, das hat man einfach nicht gewusst, ja. Also wie viel eine Hemina ist, und so konnte jedes Kloster dann selbst bestimmen, nicht? Also wie viel Wein ein Mönch pro Tag jetzt eben trinken darf. Wein war ja vorhanden, weil man für den Mess, für die heilige Messe Wein gebraucht hat, Weingärten gebraucht hat und so weiter, nicht? Und die bayerischen Klöster haben dann die Hemina in mehrere Maß Bier umgerechnet, weil für die das Bier eben das Wichtige ist. Also eine Klugheit auch des heiligen Benedikt, nicht absolut streng was vorzugeben, sondern so eine gewisse Offenheit. Und er gibt genaue Anleitungen, und dann heißt es im 73. Kapitel, im Endkapitel heißt, alles unter Anleitung des Evangeliums, per Ducatum Evangelii. Also er sagt, nicht diese Regel ist die letzte Norm, sondern das Evangelium, ja, ist die letzte Norm, wie ihr jetzt eben euer Gemeinschaftsleben in der Hingabe an Gott leben sollt.
Pater Karl, dann doch mal die Frage, wie viel Liter Bier oder wie viel Liter Wein stehen dir pro Tag im Kloster Heiligenkreuz zu?
Also ich muss ein bisschen Werbung machen. Heiligenkreuz hat ein Weingut, wir mussten es allerdings verpachten, weil wir es selber nicht wirtschaftlich führen konnten. Aber das Weingut Heiligenkreuz in Tallinn ist von 1142 und uns kommt selber billiger, als eben Wein als Apfelsaft zu servieren beim Mittagessen. Aber ich bin kein Alkohol, also ich trinke normalerweise keinen Wein. Den einzigen Alkohol, den ich, also wenn ich in Rom bin schon, da gibt es diesen leichten Wein. Unserer ist so ein burgundischer, sehr, sehr guter Wein, ja, durch viele vielfach ausgezeichnet. Ja, also bei uns gibt es da kein Maß, das muss jeder selbst entscheiden. Ich bin aber auch, ja, das ist einfach die Klugheit. Also niemand nimmt dir Gewissensentscheidungen ab, bitte auch nicht im Kloster. Ja.
In der Regel des heiligen Benedikt steht ja nicht nur dieses Ora et Labora, bete und arbeite und studiere dann noch dazu, sondern es gibt ja so diese bekannten Regeln, dem Gottesdienst ist nichts vorzuziehen oder in allem ja. ist Maß zu halten, das sind genau. so Weisung des heiligen Benedikt oder die Stabilitas Loci, dass an einem Loci. Ort bleibt und dort euch heiligt und nicht zieht von A nach B wie so Vagabundierende, ja. sondern das sind so die Prinzipien dieses klösterlichen Lebens. Pater Karl, vielleicht kann man das mal so lassen. Papst Franziskus hat ja 2022 die Leitungsämter in den Orden geöffnet. Jetzt können auch Laien Vorsteher werden in Mönchen und es gibt ja seit 2024 das erste Mal so, dass ein Laie zum Abt gewählt worden ist, dieser Bruder Isaac Murphy, durch die Mitglieder der Benediktinerabtei St. Anselm in Manchester im US-Bundesstaat New Hampshire, als ein Laie, der jetzt Abt ist.
Genau, also man muss schon dazu sagen, man muss Mönch dazu sein und Mönchtum hängt nicht am Priestertum. Wir haben in Heiligenkreuz auch, wir nennen das Chor Mönche, weil dann ihre vorwiegende Aufgabe darin besteht, beim Chorgebet eben jetzt das Ora gegenüber Gott zu leben. Aber diese Chormönche, die eben nicht Priester sind, einige Akademiker darunter, die durchaus Priester sein könnten, jetzt aber dann eben andere Aufgaben im Kloster haben. Wir haben zum Beispiel einen ganz berühmten Künstlermönch, den Pater Raphael Stadt, der ein großartiger, fantastischer Künstler ist, der aus Berlin zu uns gestoßen ist. Also das gibt's auch und Papst Franziskus hat dann eben gesagt, das ist auch sehr logisch, dass auch nicht geweihte Priester, die Mönche sind, die Leitung übernehmen können, gewählt werden können. Trotzdem wird nicht bestritten, dass es sinnvoll ist, diese Verbindung zu haben zwischen Priestertum und Leitungsfunktion, weil der Priester ja in einer sakramentalen Weise Christus es den guten Hirten darstellt. Und als Priester hat man schon einen tieferen Einblick jetzt eben auch durch Beichte. Der Obere darf allerdings nie Beichte hören bei seinen Mönchen. Also das ist verboten. Also die Mönche dürfen nicht beim Oberen beichten, ja, weil das eine ist das Forum Internum, wo es um die innere Seele geht und das andere ist das Externum. Er muss ja dann eben Versetzungen machen. Er muss dann Entscheidungen treffen. Und da darf er eben nicht Wissen einbeziehen, dass aus der Beichte kommt. Also auf jeden Fall ist es doch grundsätzlich sinnvoll, wenn das Leitungsamt in Männerklöstern verbunden ist, auch mit dem Weiheamt. Aber eben es gibt diese Möglichkeit, dass jetzt auch Äbte sein können, die nicht Priester sind.
Wobei der heilige Benedikt, der die Ordensregel geschrieben hat, der Benediktiner selber ja auch kein Kleriker war.
Na, der heilige Benedikt sagt dann, der Abt soll sich jetzt eben Priester, er kann sich Priester weihen lassen, ja. Also Mönch sein. Schatz, das ist wie bei den Frauen. Viele verstehen das nicht, ja. Weil man Mönche automatisch als Priester kennt vielfach. Aber wir sind, Mönchtum ist so wie Schwestern, ja. Schwestern leben auch im Kloster, haben klösterliches Leben, sind auch nicht Priester. Und genauso gibt es jetzt eben Männer, die als Mönche leben, aber nicht Priester sind. Bei uns natürlich ist der Großteil auch in Heiligenkreuz sind Priester, aber wir haben auch Leute, zum Beispiel ein Mitbruder, der ist sogar Studiendekan bei uns, nicht Kirchenrechtler, aber der möchte eben als Diakon, möchte keine Priester dabei. Ist sein Recht, ja, und der Abt entscheidet dann, und das ist genauso wertvoll für den Dienst in der Kirche. Ist sogar eher eine Tendenz, dass heute Leute, die eintreten, also nicht mehr automatisch, also für mich war es immer klar, ich wollte zuerst Priester werden, dann kam meine Berufung eben jetzt nach Heiligenkreuz in den Zisterzienserorden. Aber es gibt junge Leute, die sagen, ich möchte einfach Mönch sein. Auch deshalb, weil es nicht sehr attraktiv ist, derzeit in der Seelsorge, in der Pastoral zu sein. Die Pfarren sterben ja gerade, und so Klöster eben mit ihrem Spirit, ja, wie wir es in Heiligenkreuz, Jugendseelsorge, Gästebetreuung und so weiter, Chorgebet, sehr feierliche Liturgie, das hat einfach auch eine Attraktivität in sich. Und das ist auch ein Kennzeichen jetzt eben von einem Kloster, dass es in sich, ja, eben jetzt aus diesem Ora, Labora et Lege etwas darstellt, das nicht automatisch pastoral ausgerichtet ist, sondern wo das Übernatürliche für Gottsein eine Fruchtbarkeit für ein Land jetzt eben auch hervorbringt. Und Gott sei Dank ist Deutschland, Österreich, auch Schweiz übersät jetzt eben mit Benediktinern und Zisterzienserklöstern. Im praktischen Sinn möchte ich euch sagen, nützt das aus. Alle diese Klöster haben Gästetrakte. Ihr könnt dort als Gast hingehen, ihr könnt dort an Exerzitien teilnehmen. Alle unsere Klöster haben tolle Angebote. Nützt das bitte aus.
Im 11., 12. und 13. Jahrhundert werden ja dann viele weitere Klöster oder Klöster gegründet, von den Kartäusern zum Beispiel. Der heilige Bruno steht hier, die Zisterzienser, das ist deine Gemeinschaft. Haben wir schon erwähnt, die Prämonstratenser, durch den heiligen Norbert von Xanten, die Karmeliter, durch Berthold von Kalabrien, der Franziskanerorden und den heiligen Franziskus, die Dominikaner, heiliger Dominikus, die Augustiner, Eremiten. Eine Zusammenfassung verschiedener Gemeinschaften mit der Regel des heiligen Augustinus. Und ich glaube, bei fast allen gibt es ja auch immer diese Frauenklöster da dazu. Der heilige Franziskus, er hat ja auf ein Leben im Wohlstand verzichtet und wollte Jesus in freiwilliger Armut nachfolgen. Als sein Vater ihm Undank vorgeworfen hat, hat er sich in der Öffentlichkeit ausgezogen, dem Vater auch die Kleider übergeben. Und der heilige Franziskus wollte nur das Evangelium als seine Regel. Nur das hier, das Evangelium. Ja. Und hat selber, ich glaube, keine Regel verfasst oder wenn dann, höchstens Sätze aus dem Evangelium. Mhm. Und nach Matthäus 25, 40, glaube, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Daher kommt ja auch die Bezeichnung mindere Brüder. Und das Faszinierende an seinem Ideal ist ja eben auch diese Christusliebe, diese Einfachheit, diese Naturliebe, waffenlos, Gewaltlosigkeit, dienen, nicht herrschen, wird ja sein Weg zusammengefasst. Da kommt ja dann was Neues.
Naja, völlig neu. Ich glaube, ihr habt das eh schon zitiert, nicht? Also dieses Wort, das könnt ihr euch merken, der Herrgott hat einen großen Tiergarten. Und so ist es bei den Orden, weil die Orden entstehen jeweils aus den Herausforderungen der Zeit. Und so wie es in der Völkerwanderungszeit wichtig war, dass Benedikt eben 529 da auf Monte Cassino einen Fixpunkt gründet mit Stabilität und dann viele solche Klöster gegründet werden, wo Schulbildung gegeben wird, Glaubensweitergabe in dieser Wirrwarrzeit, nicht? Dann die Zisterzienser als Ausblüte, nicht? Also im 12. Jahrhundert, 1098 dann, in Armut, in Wäldchen, also in Täler, in Sumpftäler gehen und dort jetzt eben Europa überhäufen, kann man sagen, ja. Also, der heilige Bernhard in den 40 Jahren, wo er Abt ist von Clairvaux, werden über 350 Klöster gegründet. Kann man sich, auch Heiligenkreuz ist darunter, nicht? Also, das war eine Masse. Aber dann jetzt eben die Franziskaner kommen, weil andere Herausforderungen sind. Es gibt über Jahrzehnte keine Pest, keine Cholera, keine Seuchen. Die Bevölkerung wächst sehr stark, geht von den ländlichen Gebieten in die Städte wachsen und in den Städten braucht es Bildung, es braucht Schulen. Und die Franziskaner geben Glaubensbildung durch die Predigt, ja. Also sie predigen. Die Franziskaner sind Prediger, ja. Und sie leben die Armut, weil es damit eben auch viele Leute gegeben hat, die, weil es vom Land kommen sind, in der Stadt waren, arm waren. Und die Franziskaner teilen ihr Leben gleichsam, indem sie, also, und die Dominikaner, die zur selben Zeit entstehen, haben auch Weitergabe von Bildung. Die nennen sich sogar Ordo Predicatorum, also der Predigerorden. Und im selben Zeitraum gehen die Zisterzienserklöster ganz schnell zurück, ja, weil eben jetzt die ganzen Leute treten bei den Franziskanern und Dominikanern ein. Und die Zisterzienser, die sind noch alte monastische, alte Mönchsorden, die liegen noch irgendwo im Tal, abseits, auf meinem Kloster Heiligenkreuz, auch wenn es nur 30 Autominuten jetzt von Wien weg ist, aber es liegt in einem Wienerwaldtal. Und hier, wo ich jetzt sitze, bei Missio, hier, das war der Garten der Franziskaner, weil das war in der Stadtmauer. Die haben sich da reingebaut jetzt eben im 13. Jahrhundert, weil sie hier jetzt eben evangelisieren und missionieren wollten. Und das geht dann in der Geschichte so weiter. Nicht, dann kommen die Jesuiten, dann kommen die Salesianer und Don Bosco. Jeweils auf die jeweilige Zeit lässt Gott bestimmte Ordenscharismen entstehen, die eben jetzt dazu dienen, dass der Glaube, dass die Mission der Kirche weitergeht.
Also wir können jetzt so weitermachen wie mit den Kapuzinern, ja. Jesuiten, Ursulinen, Kongregation der englischen Fräulein, Salesianerin und so weiter. Kommen wir mal zu ein paar Zuschriften. Sehr geehrte Gottesmänner, mein großes Anliegen ist das Kloster Sterben und die fehlenden guten Priester. Ihnen alles Gute und Gottes Segen mit freundlichen Grüßen, Pater Karl.
Das wird dramatisch werden, ja, aber es sterben die Klöster, weil der Glaube gestorben ist. Ja. Ich bin immer, die Leute sind immer überrascht. Es geht niemand in die Kirche, nichts geht weiter an die Kinder und die Enkelkinder. Die Glaubensweitergabe, die Kirche hat sich in einen Diskussionsverein verändert. Und es steht im Buch Jesaja, Jesaja 7, 9, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Also, dass jetzt viele, viele Klöster sterben, wirklich sterben, ja, das ist einfach in der Logik der Sache. Aber dann nicht jetzt eben sagen, also ihr seid schuld, weil ihr und so weiter. Wo sollen denn Berufungen auch herkommen, wenn der Glaube nicht gelebt wird? Also wenn keine Kinder da sind, ja, wenn wir in einem Milieu leben, wo Abtreibung und so weiter, die auch, was es an negativer, wie soll ich sagen, Belastung bringt auch für unsere Länder, diese ganzen Sachen. Ja. Also wir stecken in einem derartigen Abwärtstrend des Christentums hier in Europa, dass das Sterben der Klöster, das macht das natürlich manifest, weil es sind schöne Gebäude, es sind schöne Orte, aber jetzt eben, was schon lang gestorben ist, ist der Glaube, die Glaubensintensität, die Glaubenskraft, und das ist dann nur eben jetzt das, die Ausblüte dessen, nicht, dass dann plötzlich eben jetzt Ordensgemeinschaften aussterben. Das ist eine dramatische Situation, aber eben jetzt nur Klöster, weil da Gebäude da sind und die aufgegeben werden und so weiter, die wieder irgendwie bespielen eben jetzt mit, da muss man sich auch strategisch überlegen, wie kommen wir zu einer neuen Mission für Europa? Das ist meine entscheidende Frage. Ich möchte an dieser Stelle auch Neuzelle nennen, weil wir gewagt haben, in den atheistischen Teil von Deutschland zu gehen oder von Europa, nämlich in das Bistum Görlitz, wo nur, glaube ich, 6% getauft sind und dort eben ein Kloster auf Bitten von Bischof Wolfgang Ippold jetzt eben nicht nur zu wiederbesiedeln, sondern ein neues Kloster dort aufzubauen, ein geistliches Zentrum dort eben jetzt zu schaffen. Und das ist ein echtes Missionsprojekt, ja.
Lieber Pfarrer Rimmel und lieber Pater Karl Wallner, ich habe mich schon immer für den Glauben an Gott interessiert. Gott ist das spannendste Thema überhaupt und vor allem auch das wichtigste und relevanteste. Ich bin leider sehr krank, ich kämpfe mit einigen sehr unangenehmen Erkrankungen. Würden Sie mir das Leben als Geistlicher bzw. vielleicht als Mönch oder Mitglied einer geistlichen Gemeinschaft empfehlen? Oder vielleicht auch für andere Menschen, die diesen Wunsch und Drang nach Gott verspüren? Wann empfiehlt sich ein Leben als Geistlicher? Vielen Dank und Gottes Segen. Liebe Grüße.
Also es gibt die drei Kriterien. Das Kriterium der Eignung, das Kriterium der Berufung und das Kriterium der Annahme durch die Kirche. Und ich würde niemanden, der in irgendeiner Weise, wie soll ich sagen, durch Krankheit belastet ist, da gehören auch seelische oder psychische Krankheiten dazu, raten, in eine Ordensgemeinschaft zu gehen. Es gibt andere Weisen, wie man andocken kann. Es gibt oft so dritte Orden oder Familiare. Ja, aber das entscheidet eh die Ordensgemeinschaft. Weil das Kirchenrecht sagt ganz klar, man darf nur Leute aufnehmen, die geeignet sind, fähig sind, physisch und psychisch, die Aufgaben des Ordens auch zu erfüllen. Ja, also wir sind keine Palliativstation, so hart es jetzt eben klingt, aber das ist Kirchenrecht, ja. Und das ist auch sinnvoll, das Ganze, weil wenn jemand belastet ist durch Krankheit und so weiter, dann er muss das Apostolat des Ordens jetzt eben tragen können. Und ich kenne junge Gemeinschaften, da kommen, habe oft erlebt, also die dann wirklich sehr klar unterscheiden und sagen, nein, der schaut sauber aus, ja, der da eintreten möchte. Der ist gescheit, der hat studiert und so weiter. Und dann sagen trotzdem die Oberen, nein, ja, deine Berufung ist nicht unsere Spiritualität, ja, du passt nicht zu uns. Also ein Kloster muss ganz klar entscheiden, da ist jemand, dem wir jetzt zutrauen, dass er unsere Aufgaben, unsere Spiritualität jetzt eben voll umsetzt. In Heiligenkreuz haben wir sehr viele Berufungen, ja, Gott sei Dank. Aber wenn Abt Maximilian im Jahr jetzt eben 3 einkleidet, hat er 10 abgelehnt auch. Ja, also da erfolgt wirklich eine Auswahl. Und noch einmal auch, es macht einen persönlich, also wenn man Belastungen hat durch Krankheit und so weiter, die werden in dieser extremen Lebensform vom Gebet, Armut, Aufstehen und so, Einsamkeit, also die werden nicht besser, sondern die werden belastender.
Pater Karl, es gibt, glaube ich, 740.000 Frauen und Männer, die in Klöster und in Orden leben, wenn die Zahl richtig ist, die mir vorliegt. Vor wenigen Tagen hat Papst Franziskus ja eine Ordensschwester, Simona Brambilla, zur Präfektin des Vatikanischen Ordensdikasteriums ernannt, und man sagt ja, das sei ein Signal an die Weltkirche, ein Signal an engagierte Frauen, ein Signal auch an die Kardinäle, weil es ein doppeltes Novum ist. Einerseits erstmals eine Ordensschwester leitet eine vatikanische Behörde und ein Kardinal ist dann sozusagen der Propräfekt dieses Dikasteriums, Pater Karl. Was bedeutet diese Personalie? Und was erhofft sich die Kirche davon, auch im Blick auf eine Erneuerung des Ordenslebens oder des Lebens der Klöster?
Ja, also bei diesen Dikasterien geht es um kirchliche Verwaltung, ja, aber eben nicht nur um Verwaltung. Deshalb sehe ich das ehrlich gesagt skeptisch. Also ich muss wirklich sagen, also das finde ich deshalb nicht gut, weil ich glaube, dass eben jetzt die Priesterweihe, ja, eben eine andere, also ich kann nur von mir sagen, seit meiner Priesterweihe lebe ich in einer anderen Welt. Ich schaue anders auf die Welt, weil ich in die Seelen der Menschen schaue, weil ich die Wunder jetzt eben auch erleben darf, die nicht ich wirke, sondern die durch die Sakramente, durch die Feier der Eucharistie und so weiter entsteht. Es ist Papst Franziskus, ich werde mich hüten, das zu kritisieren, aber ich persönlich finde es nicht so ganz großartig. Dieses ganze Thema Frauenquote und so weiter ist meines Erachtens sehr irregeleitet, weil es geht im Letzten in der Kirche um die Leitung durch den Heiligen Geist. Selbstverständlich kann eine Frau das auch. Eine Frau kann gut organisieren, vielleicht sogar besser organisieren als Männer, ganz ohne Frage jetzt eben. Aber die Leitung der Kirche ist letztlich nicht ein Werk von Menschen, egal ob das Männer oder Frauen sind. Da geht es nicht um Mann sein oder Frau sein. Da geht es wirklich darum, dass ein Sakrament hier gegeben ist, ein Sakrament, das verbunden ist jetzt eben auch mit einem Leitungscharisma. Also deshalb bitte Entschuldigung, ja, aber das will ich nicht weiter kommentieren, weil ich glaube, dass wir uns da ein bisschen jetzt eben in eine Richtung bewegen, die dann sehr säkular jetzt eben wird, wo man die Qualität einer Regierung oder irgendwas daran bemisst, wie die Zusammensetzung zwischen Männern und Frauen ist. Es geht um die Fähigkeit, ja. Und in der Kirche ist das nicht bloß eine irdische, natürliche Fähigkeit, sondern auch eine übernatürliche, durch das Sakramentale jetzt eben gestützte Fähigkeit, die Kirche im Geiste Christi zu leiten.
Also, wir halten einfach fest, wir haben hier ein doppeltes Novum. Einerseits ein Laie, eine Ordensschwester, die eine Behörde leitet, eine vatikanische. Und das Zweite ist eben, dass der Kardinal eben ihr beigestellt ist als Propräfekt. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, sagt man in Bayern.
Ja, also ich tue mir hier wirklich schwer, ja, weil die Jesuiten sind was Eigenes, das muss ich wirklich sagen. In einem Kloster, ja, dann der Abt so agieren würde, ja, dass er einen Jüngeren, einem anderen vorsetzt oder irgendwie, das wird nicht funktionieren. Im Kloster hat man eine Sensibilität für Gemeinschaft, auch für Hierarchien. Und Hierarchie ist in sich nicht schlecht. Ja, da geht's, das Wort heißt heilige Ordnung, eine heilige Ordnung und so weiter. Wenn jetzt der Kardinal da, also, das ist für mich zu viel jesuitisches Chaos. Also bei aller Liebe, ja, zur missionarischen und pastoralen Dimension von Papst Franziskus, aber da komme ich nicht mit. Das muss ich wirklich sagen. Auch das Weihbischöfe Kardinäle werden oder das ist ein Also das ist für mich zu individualistisch eben jetzt, aber das ist eben jesuitisch und wir haben ihn jetzt als Papst, also mein Papst, immer mein Papst, ja, aber eben, da muss ich immer sagen, vom Bauchgefühl komme ich nicht ganz mit.
Pater Karl, somit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt und ich bitte dich nochmal ein Gebet und den Segen.
Wir wollen beten, dass wirklich der Heilige Geist die Kirche leitet. Und wir wollen auch beten, dass unsere Klöster wahrgenommen werden, auch geschätzt werden als Orte des Gebetes, der Glaubensstärkung. Wir sind für die Gläubigen da. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für Ihre Zuschriften, für Ihr Interesse an dieser Sendung, fürs Einschalten, dass Sie dabei sind und uns so ermutigen. Vielen Dank auch. Bitte schreiben Sie uns, fassen Sie sich kurz auf die Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt. Frieden für die ganze Welt.